Steffi, um was geht's heute?
Heute sprechen wir über die genauere Auswahl des einen Hundes. Also welcher ist der, der bei mir wohnen soll?
Das heißt, wie alt ist der? Welche Möglichkeiten gibt's? Ab wann kommt der zu einer Führhundschule?
Genau, ab wann wohnt er bei mir? Helfe ich bei der Ausbildung oder macht das jemand anders?
Kann ich den vielleicht sogar selber ausbilden als blinde Person?
Ja, oder kann ich meinen eigenen Familienhund zum Führhund machen?
Spannend. Ich bin gespannt, was wir alles erfahren werden.
Los geht's.
Nachgefühlt. Der Podcast, der auf den Hund gekommen ist. Hundesprache und Hundetraining für Sehbehinderte, Blinde und sehende Menschen. Von und mit Stefanie Grad und Christoph Erbach.
Hi Steffi.
Hallo Christoph.
Herzlich willkommen zur Folge 4 und auch an alle Zuhörer
ja.
Zur Folge 4.
Ich bin immer noch da.
Das freut mich sehr. Allein wäre es mir doch ziemlich langweilig jetzt hier. Und ich hätte erschreckend wenig Fachkompetenz. Deswegen sehr gut, dass wir zusammen da sind.
Naja, Fachkompetenz ist bei dir schon auch genug da.
Vielen, vielen Dank. Das habe ich auch nur gesagt, damit du das sagst.
Gell? Aber gerne.
Wir waren, glaube ich, stehen geblieben bei der Situation, dass ein blinden Führhundhalter, ein zukünftiger Halter, sich so ein bisschen auch Gedanken machen muss, wie wähle ich eine blinden Führhundschule aus, beziehungsweise welche Fragen muss ich da auch stellen, auf was sollte ich besonders achten, auf was sollte ich mich auch einstellen, wenn ich auf die Suche gehe nach der richtigen Schule eigentlich.
Genau, ne? Dass die Führhundschule auch was von einem wissen will und man aber auch bei der Führhundschule einiges nachfragen darf und sollte.
Richtig, wenn wir jetzt konsequent unseren Weg so ein bisschen weitergehen, kämen wir jetzt sozusagen ans Eingemachte, was den Hund betrifft. Das ist ja dein Fachgebiet. Ein bisschen zu schauen, wie sieht es aus mit zum einen vielleicht auch ganz lapidar verschiedenen Hunderassen, vielleicht aber auch erstmal den Gedanken jetzt mal weiterzudenken, wenn ich jetzt zu einer Führhundschule komme, was bieten die für Hunde an? Jetzt mal rein als Kunde. Ne? Wie geht so eine Ausbildung von so einem blinden Führhund vor sich? Ist das alles gleich oder gibt es da unterschiedlichste Ideen und Ansätze dazu? Kannst du dazu was sagen?
Genau, also angenommen, der Führhundhalter hat sich jetzt informiert und hat vielleicht 3 oder 4 Führhundeschulen, die in Frage kommen würden, rein von wie die Trainer sich verhalten und von der Philosophie, die dir so am Telefon ausgedrückt hat oder nach dem Gespräch.
Ja.
Dann wird es losgehen, dass man eben bei dem Besuchstermin sich das alles mal anschaut, vielleicht auch mal sich die Hunde zeigen lässt, die in Frage kommen würden und vielleicht schon auch ein bisschen sein Bauchgefühl sprechen lässt, welcher Hund einem jetzt sympathisch vorkommt, aber noch viel mehr den Trainer sprechen lässt, wie der Hund sich eben so verhält. Und es beginnt meistens bei der Rasse, weil viele Menschen auch sehen, dass sich natürlich in irgendeine Äußerlichkeit verlieben und sagen, ich möchte einen Hund mit Stehohren oder auf gar keinen Fall einen dunklen Hund oder der soll so und so groß sein oder soll das Fell so und so lang sein. Also man hat ja da meistens so bestimmte Vorlieben und wie es halt auch immer ist, das Äußere entspricht nicht immer unbedingt dem Inneren. Also da eben auf jeden Fall erstmal überlegen, was brauche ich denn? Brauche ich einen Hund, der mit mir durch die Stadt geht oder brauche ich einen Hund, der mit mir halt zum Briefkasten, zum Bäcker laufen kann?
Ich stelle mir das schon auch relativ schwierig vor, über so eine feste Vorstellung sich drüber selbst hinwegzusetzen, dass man sagt, Mensch, ich habe schon immer davon geträumt, wenn ich mal einen Hund habe, dann soll das ein Schäferhund sein oder dann soll das ein Labrador sein, weil anders kenne ich das auch gar nicht. Und könnte mir vorstellen, gerade bei Leuten, die da noch ganz neu sind und unbedarft relativ drangehen, die haben ja oft gar keinen anderen Gradmesser als das, was sie vom Gefühl her sagen, das wäre jetzt das Richtige.
Ja, da können wir vielleicht auch direkt schon einsteigen. Also wenn jemand eine bestimmte Rasse vor Augen hat und sagt, die wäre jetzt quasi meine Lieblingswahl, dann da schon nicht nur die Rassebücher oder Informationen sich holen, die sich positiv über die Rasse aussprechen, sondern auch die neutralen Neutralen oder auch die skeptischeren Ansichten. Also beispielsweise jetzt bei einem Schäferhund sind total tolle Hunde, sind auch sicherlich diejenigen, die anfangs in der blinden Führhundezeit hauptsächlich als Führhunde ausgebildet wurden. Aber es kann halt sein, dass ein modernerer Schäferhund ein bisschen zu impulsiv ist, was andere Hunde angeht. Oder vielleicht auch territorial ist. Das bedeutet, dass er auf Haus und Hof aufpasst und vielleicht den ein oder anderen Fremden auch schon mal anbellt.
Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass genau das in späteren Folgen so wie ein Rasseporträt vielleicht auch mal geben könnte. Das würde ich mir persönlich sehr wünschen, dass du vielleicht als Hundeexpertin da mal diese einzelnen Hunderassen mal vorstellst. Und sofern man das sagen kann, was zu den Eigenschaften ganz dezidiert auch sagst. Was mir jetzt allerdings gleich mal vorneweg einfällt, ist das notwendig und Voraussetzung, dass das ein Rassehund sein muss?
Nö, gar nicht. Also es gibt ja ganz viele verschiedene Mischungen, die mittlerweile auch als Führhunde draußen rumlaufen,
unterwegs sind.
Ganz bekannt ist der Labradudel, das ist also eine Mischung aus Labrador und Pudel oder teilweise auch noch andere Rassen mit dabei, Australian Shepherd Mischlinge, also quasi verschiedene Rassen werden miteinander gekreuzt, Bernardudel, also Berner Sennenhund und Pudel und Ausidor, das wäre dann Australian Shepherd mit Labrador. Es werden ganz neue Kreationen gemacht, auch in den Namen. Das nennt sich gerade Designer Dog.
Okay.
Und letztendlich geht es darum, dass es eine Gebrauchskreuzung, so ist der wissenschaftliche Begriff dafür, wird, wo man die idealen Voraussetzungen für einen Blindenführhund schafft. Also ganz unabhängig, wie der Hund später aussieht oder ob das eine Rasse ist oder nicht. Der Hund soll bestimmte Eigenschaften haben, die ihn befähigen, als Blindenführhund zu arbeiten.
Das heißt, es ist kein Ausschlusskriterium, wenn ich zu einer Führhundschule komme und die sagt, ja, sagen, wir haben jetzt hier einfach einen Hund, der ist ja einfach ein Mischling.
Genau. Nee, auf gar keinen Fall ist das irgendein Ausschlusskriterium, wenn der Hund keine kilometerlangen Ahnentafeln nachzuweisen hat. Das muss nicht sein. Im günstigsten Fall hat aber das die Führhundeschule eben schon vorselektiert. Also da jetzt genau zu recherchieren, welcher Opa von dem vorherigen Hund schon Gewinner im Blindenführhunde-Contest war oder so. Ich glaube, es gibt in Deutschland nicht, aber es gibt in anderen Ländern immer wieder so Wettbewerbe, wo sich die Assistenzhunde oder Führhunde dann eben messen. Mehr auf sportliche und Spaßebene, aber doch gibt's.
Das hört sich jetzt so ein bisschen so an, als wäre das selbstverständlich, dass eine Blindenführhundschule so einen gewissen Stamm an Hunden, sage ich jetzt mal, in petto hat, als würden die die Hunde selbst auch züchten. Ist das so?
Ja und nein. Also man kann schon davon ausgehen, dass eine Führhundeschule, egal wie klein, eher mehrere Hunde zu Hause gerade hat. Teilweise ganz junge Hunde, die eben frisch in die Ausbildung gekommen sind oder vielleicht noch in der Aufzuchtsphase sind. Also sagen wir mal Welpen zwischen 8 und 16 Wochen oder vielleicht auch Junghunde dann eben ab 4 Monate bis zu einem Jahr. Das sind aber Hunde, die noch in der Vorauswahl sind, also wo man erstmal schauen muss, sind die gesund genug und eignen die sich charakterlich. Und es gibt Führhundeschulen, die selber züchten. Die haben natürlich dann noch kleinere Kandidaten, also von der Geburt an eben bei sich. Vielleicht dann auch sogar die Hunde Senioren noch oder die Zuchthunde. Weil mit den Zuchthunden selber, die werden ja nicht verkauft, die bleiben ja. Also ein Führhund wird, wenn er abgegeben wird, kastriert. Das heißt, der kann sich nicht mehr fortpflanzen dann, wenn er mal seine Arbeit macht.
Das heißt, es gibt sowohl als auch. Da ist so ein bisschen die Frage, was ist so dieses Eintrittsalter, wenn jetzt jemand sagt, eine Führhundschule sagt, ich möchte gerne von jemand anders einen Hund kaufen und den dann ausbilden. Du hast ja schon gesagt, vielleicht der eine früher, der andere später, aber gibt es da so einen Wert? Wann könnte man sagen, durchschnittlich kommt ein Hund in die Lehre?
Also ist wirklich sehr unterschiedlich. Es gibt führende Schulen, die ihre Hunde eben selber aufziehen. Dann sind die dort, wenn sie 8 Wochen alt sind, das ist, sobald man sie vom Züchter eben holen kann oder sogar selber gezüchtet dann. Ja. Und es gibt führende Schulen, die kaufen die Hunde an. Und da würde ich sagen, da ist auch wiederum alles dabei zwischen 6, 8 Monaten und 2 Jahren.
Und kann man sagen, wie alt darf der Hund sein, dass er in die Lehre kommen kann? Gibt es so ein Alter, wo man sagt, oh, das ist jetzt auch zu spät?
Also sicherlich gibt es eine Grenze, wenn man jetzt sagt, der Hund ist 8 oder 9 Jahre alt, dass er einfach dann auch gar nicht mehr viel Zeit als Hilfsmittel in seinem Job verbringen kann, weil er ja irgendwann mal dann ja auch Senior wird. Aber grundsätzlich, also eine gesetzliche Altersgrenze gibt es keine und Lernen findet immer statt.
Ja.
Merken wir als Menschen ja auch, dass man immer noch was lernen kann und auch lernt. Ich würde sagen, je jünger der Hund, desto einfacher ist es eben auch für den Hund, die Dinge zu lernen. Und je einfacher ist es für den Trainer, dem Hund die Dinge beizubringen. Trotzdem ist es so, dass der Hund den entsprechenden Grundstock mitbringen muss, dass er nervenfest ist und eine gute Sozialisierung hatte in der Aufzucht. Und das wiederum ist nicht altersabhängig in dem Sinne von, wann kaufe ich den Hund an, sondern ist altersabhängig im diesem Sinne, dass der Hund, wenn er sehr jung ist, eben bei jemand war, der auch wirklich die ganzen Sachen mit ihm trainiert hat.
Das heißt, wie mit so vielem, es gibt keine einheitliche Regelung. Man kann nur sicher davon ausgehen, die Gefahr, dass ein Hund sich vielleicht auch irgendwas Blödes angeeignet hat oder dass ihm vielleicht auch einfach was richtig Schlimmes widerfahren ist in seinem Leben, was dann Auswirkungen hätte auf seine Führarbeit später mal, dass er Ängste entwickelt hat und so, steigt natürlich, je älter er wird. Und vielleicht wäre es auch daher sinnvoll, dass man jetzt nicht unbedingt einen 5-jährigen Hund dann noch ausbildet, es sei denn, man hätte, und da kommen wir ja immer wieder auch drauf, diese individuelle Situation, dass man sagt, und der ist genau der Richtige und der passt vielleicht auch genau zu dem Menschen sehr gut.
Ganz genau, darum hatte ich jetzt auch so ein bisschen Probleme, das zu kurz zu formulieren.
Oder, verstehe.
Natürlich, als Trainer jetzt spricht mein Herz für einen sehr jungen Hund, aber es ist halt so, je jünger die Hunde sind, desto ungewisser ist die Entwicklung. Und wenn ich mir jetzt einen Welpen einkaufen würde als Trainer mit 8 Wochen und dann feststelle, wenn der Hund 8 Monate alt ist, der entwickelt doch ein sehr deutliches Jagdverhalten, das ich auch trainerisch nicht mehr gut kontrollieren kann, dann verliere ich den Hund und somit auch die Investition.
Mhm.
Also muss man jetzt auch so ein bisschen finanziell rechnen für die Führhundeschulen. Und andersrum, wenn ich einen erwachsenen Hund mir hole, der vielleicht 2 oder 3 Jahre alt ist, kann es sein, dass der sich so gut darstellt, so wie du auch gerade gesagt hast, dass ich eben zwar das Risiko eingewähltes Tier schon älter ist, aber dafür eigentlich viel weniger Risiko, weil ich ja die anderen Sachen schon alle weiß. Er ist gesund und hat einen tollen Charakter und kann Jagdverhalten und so weiter.
Jetzt habe ich auch von Menschen schon gehört, die gesagt haben, Mensch, ich habe da einen Hund, den habe ich selbst aus irgendwelchen Quellen. Das ist vielleicht auch ein Hund von befreundeten Züchtern oder das ist ein Hund, der mir familiär sehr nah ist, weil da die Eltern sozusagen schon bei einem selbst im Haus waren, die haben Junge bekommen und so weiter und so fort und sagen, diesen Hund möchte ich eigentlich selbst aufziehen, bis er dann in die Lehre als Blindenführhund geht. Das habe ich schon häufiger gehört. Was sagst du dazu?
Ja, also es gibt es in der Tat immer wieder, dass die Leute sich selber einen Hund kaufen und den dann aufziehen und dann eine Führhundeschule suchen, die diesen Hund dann ausbilden soll. Oder auch andersrum, dass die Führhundeschule einen Welpen hat, den dann in die Familie gibt und der sehbehinderte Mensch dann selber seinen Hund aufziehen könnte.
Hat das nicht alle tierische Vorteile sozusagen?
Ja und nein. Also natürlich kann man in dem Jahr als Mensch eine sehr intensive Bindung zu dem Hund erlangen und hat vielleicht auch wieder von Menschensicht das Gefühl, dass nur deswegen die Bindung und das Vertrauen vorhanden ist. Es hat aber meiner Meinung nach einen ganz, ganz großen Nachteil, wenn irgendwas auf der Reise nicht funktioniert.
Mhm.
Und es beginnt schon bei ganz einfachen Dingen wie: Man findet keine Führhundeschule, die diesen Hund dann ausbildet. weil viele Führhundeschulen machen das nicht. Eigentlich ja. Sogar die meisten, glaube ich, keine Führhund- oder kaum eine Führhundeschule übernimmt einen fremden Hund und sagt, ja, dann machen wir das einfach.
Warum nicht?
Weil eben da auch unter Umständen die Problematik liegt, was der Hund vor Vorerfahrungen hat. Und die ja dann Zeit und Arbeit reinstecken in den Hund bei der Ausbildung und vielleicht erst auf dem Weg bestimmte Sachen passieren, wo man merkt, oh, das geht doch nicht. Und da der Hund ja erst am Schluss bezahlt wird von der Krankenkasse, gehen die natürlich in sehr große Vorleistungen.
Das ist ein Thema, das ist wiederkehrend. Das wird uns auch immer wieder begleiten. Diese unglaublich lange Zeit der Arbeit, die Führhundschulen und dann natürlich später auch der Halter investieren in das Zusammensein, in die Ausbildung, in das Perfektionieren vom Team zusammen mit diesem Lebewesen Hund. Und wie viele Stellmöglichkeiten oder sagt man es mal negativ, Stolperfallen auf diesem Weg alle liegen können.
Genau, das war jetzt quasi der eine Teil, dass wenn ich den Hund selber aufziehe und dann jemand suchen muss, der mir den ausbildet. Der nächste Teil ist, dass angenommen die Führhundeschule hat mir den Hund gebracht und ich ziehe den auf, kann es sein, dass der mit 5, 6 Monaten irgendein Verhalten entwickelt, das man nicht mehr reparieren kann oder das einfach genetisch fixiert ist. Oder dass der Hund sich sensibel entwickelt und man merkt, das ist nicht der richtige Beruf und der muss halt eine Umschulung machen zum Familienhund sozusagen und nicht Führhund werden. Oder es gibt gesundheitliche Einschränkungen, dass das Röntgen ergibt, dass er die Hüften nicht ganz in Ordnung hat oder eine Allergie entwickelt oder irgendeine andere Erkrankung. Und dann kommt eben der Punkt, dass es sehr, sehr schmerzt, wenn man einen Welpen aufgezogen hat und den dann eben nicht am Schluss seinen eigenen Führhund nennen darf, sondern nur seinen Privathund. Und dann ergibt sich die nächste Frage, ja, will ich dann denn noch einen Führhund oder habe ich dann nur einen Privathund?
Und das finde ich eine Sache, die uns immer wieder begegnen wird, diese lange, lange Zeit und diese Energie, die man reinsteckt, hat für den Halter natürlich eine ganz große emotionale Bedeutung in dem Moment, wo die Reise dann abrupt endet vielleicht auch. Ne? Nehmen wir jetzt mal an, man hat wirklich einen Welpen aufgezogen und ganz viel Liebe, ganz viel Zeit, ganz viel Energie reingesteckt und merkt dann, das klappt nicht. Auf der anderen Seite nachvollziehbarerweise auch dieses wirtschaftliche Risiko, das eine Blindenführhundschule da eingeht in einem Hund, den sie viel Zeit, auch viel Liebe, viel Energie und auch viel Geld hineinsteckt erstmal mit natürlich der Erwartung erstmal, dass ein blinder Mensch sicher geführt wird von dem Hund, aber auch, dass der eigene Lebensunterhalt dann damit gedeckt ist oder finanziert werden kann. Und was für ein großes Risiko das emotional und wirtschaftlich für alle Beteiligten da einfach auch ist.
Genau, und jetzt kommt noch so ein großer Part, wenn dann dieser Hund wieder abgegeben werden soll, dass viele also die Beteiligten, die Familie, es ist ja nicht nur die Sehbehinderte allein, sondern eben auch die Familie, die da mit hintersteckt, sehr viele Emotionen reinstecken und dann das Gefühl haben, dass der Hund, wenn er jetzt woanders hingeht, dass es dem da nicht gut geht oder also man denkt, man interpretiert für den Hund, dass es für den dann ganz schrecklich ist, wenn er gehen muss. Und da ist mir ganz wichtig, darum schneide ich das gerade an, für die Hunde ist das nicht so. Also so ein Hund kann sehr gut Stellen wechseln, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Das heißt, wenn ich einen Hund erst übernehme, wenn er fertig ausgebildet ist, kann der Hund sich super einleben und kann auch sich einen Platz im Herzen erobern, genauso wie ein Welpe, der frisch kommt. Und andersrum, wenn ich jetzt einen Welpen aufgezogen habe und wirklich nahe liegt, dass dieser Hund überfordert ist mit seinem Job als Blindenführhund, kann dieser Hund sich super in eine andere Familie eingewöhnen und auch ein gigantisches Leben woanders führen. Also ganz, ganz wichtig, nicht in dieser Interpretation hängen bleiben und sagen, ich kann den Hund jetzt nicht mehr abgeben oder der muss das jetzt lernen, weil sonst muss der ja woanders wohnen. Für Hunde ist es kein Problem, einen Platz zu wechseln.
Eine Frage, die ich auch immer mal wieder höre oder zu hören bekomme von Schulungsteilnehmern, die sagen, ich habe selbst einen Hund aufgezogen, das ist unser Familienhund, und der folgt super gut, wenn ich mit dem Gassi gehe, auch alleine als blinde Person, dann bleibt er immer schon an der Bordsteinkante stehen und so weiter. Ich habe den Wunsch, den als Blindenführhund selbst auszubilden. mag erstmal skurril so erscheinen, aber wäre das eine Option?
Also es ist sicher eine Option, die aber wieder in der ganzen Kaskade, was wir in den anderen Folgen schon besprochen haben, sehr schwierig wird einzufügen. Also wie gesund ist der Hund? Also diese ganzen Vorgaben, um den dann als blinden Führhund offiziell anerkennen zu lassen, wird sicherlich ein Thema. Und der muss ja jetzt nicht nur an den Bordsteinkanten anhalten oder so. Also das, was der alles können muss, ist schon eher umfangreich. Da bräuchte man dann einen Trainer an der Seite. Mhm. Und das wiederum, ich muss es leider immer wieder sagen, ist auch ein finanzieller Aspekt. Also ich denke, wenn Geld keine Rolle spielt, findet man sicher einen Trainer, der zusammen einen Führhund ausbildet, also auch aus einem Familienhund. Aber wie lange das dann dauert, vor allem wenn man selber ausbildet und der Hund ja am Anfang noch gar nicht weiß, was er tun soll. Ich weiß nicht. Also dann, wenn man das als Hobby macht und sagt, schön, dass mein Hund am Bordstein stehen bleiben kann, ja. Aber einen kompletten Hund selber auszubilden, ist schon eine Hausnummer.
Ich könnte mir vorstellen, dass man das auch wirklich unterstreichen muss. Nochmal, es mag Bereiche gehen, die funktionieren. Und es mag Bereiche geben, die man selbst als blinder Mensch unter Umständen gar nicht so visuell auch kontrollieren kann. Als Beispiel vielleicht zu sagen, bestimmtes Verhalten, da werden wir auch noch näher drauf einsteigen, muss ja, damit der Hund das weiterhin zeigt, belohnt werden. Und es ist extrem wichtig, zu welchem Zeitpunkt was belohnt wird. Und in dem Moment, wo ich bestimmte Sachen zu spät vielleicht erst mitbekomme oder durch reines Abfühlen gar nicht mehr mitbekommen kann, zum Beispiel ob der Hund zu früh an der Ampel halt oder nicht und vielleicht dann falsche Situationen belohne, erzeuge ich ja eigentlich genau was ich nicht haben will, nämlich ein Verhalten vom Hund, das der nicht zeigen soll. Und da glaube ich, ist das, was du meinst, wenn ich es richtig verstehe, man bräuchte da wirklich auch fachliche Unterstützung, um da möglichst tolle Ergebnisse erzielen zu können.
Ganz genau, also es hat nicht immer was mit Visus zu tun, ob man sehen kann oder nicht, sondern einfach mit den Skills, die man braucht als Trainer, Timing und Kriterien, Belohnungsrate und so weiter. Und das alleine ist eine lange Reise, Hundetrainer zu werden und dann auch noch blinden für Hunde auszubilden. Und dann eben der Part, den du gerade erwähnt hast, dass man eben bestimmte Dinge, wenn man sie nicht sieht, nur sehr begrenzt trainieren kann.
Mhm. Also, wenn ich mir das jetzt nochmal betrachte, wir sind an einer Führhundschule jetzt angekommen. Genau. Wir haben uns drüber Gedanken gemacht, was für Möglichkeiten kann es geben, einen Hund auszubilden auch, beziehungsweise in welchem Entwicklungsstadium lernt man einen Hund kennen, wer bildet was wann aus. Die Frage wäre noch, wie lange ist denn so eine reguläre Einarbeitungszeit?
Oh, schon die Einarbeitungszeit?
Also wenn der Hund dann eben in die Lehre geht.
Ah, du meinst die Ausbildung vom Hund?
Die Ausbildung vom Hund, nicht Einarbeit, Entschuldigung, falsches.
Dachte schon, wir springen eins weiter.
Ja, das sind die Fachtermini schon wieder.
Ja, also ich dachte mir schon, dass du dahin wirst. Auch wieder schwierig zu sagen, je nachdem, was der Hund mitbringt. Es gibt Talente, die sehr schnell fertig sind, da kann man dann in einem halben Jahr schon sehr viel sehen. Und es gibt eben nicht so beschenkte Talente, wie nenne ich das jetzt, wo es halt ein bisschen länger dauert, die aber auch ihre Fähigkeiten haben. Also genau da geht es ja auch schon wieder los. Habe ich einen Hund, der eine sehr schnelle Auffassungsgabe hat, dann bin ich unter Umständen in manchen Bereichen sehr, sehr schnell fertig, aber der ist vielleicht noch viel zu lustig mit anderen Hunden und hat auf der Hundewiese nichts anderes vor, wie mit Hunden spielen. Und dann muss ich da sehr lang arbeiten, bis er das kann. Und ein anderer, vielleicht ein besonnenerer Charakter, der lernt die Signale sehr schnell, aber braucht noch eine Weile, um zu verstehen, dass er die auch überall machen soll. Mhm. Weil er eben nicht so schnell Quervernetzungen hat. Also ich würde sagen, da ist alles drin zwischen einem halben Jahr und 2 Jahren, was so eine Ausbildung dauern kann.
Mhm. Auf dieser Reise zum blinden Führhund, um das jetzt nochmal zu bemühen, sind wir jetzt an einer besonderen Stelle einfach angekommen. Wir haben gemerkt, es gibt viele Wege, die dorthin führen können. Und irgendwann fängt aber tatsächlich die Arbeit für den blinden Führhund auch an. Dann geht die Lehre los, geht die Ausbildung los. Und darüber werden wir in den nächsten Folgen auch ein bisschen was genauer hören, weil unsere Zeit ist schon wieder rum.
Krass.
Ja.
Wahnsinn.
Ja. Ich freue mich sehr, da näher noch drauf einzugehen, weil das ist jetzt so ein Bereich, der für mich auch super spannend ist.
Ja, dann machen wir das in der nächsten Folge.
Okay, bis dahin.
Bis bald.
Bis bald.